Eine neue Folge Build Up, eurem Podcast für Innovationen im Bauwesen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Build Up. Heute begrüße ich meinen Gast Lasse Steffen, Gründer von Koppla. Herzlich willkommen.
Hallo Moritz.
Ja, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht stellst du dich einfach nochmal kurz vor.
Sehr gerne. Hallo, ich bin Lasse. Ich bin einer der Gründer von Koppla. Und wir bei Koppla, wir entwickeln eine Lösung fürs Handwerk, wie wahrscheinlich alle anderen Startups, mit denen du auch so quatschst, Moritz. Und genau, was wir uns besonders vorgenommen haben, ist das Problem der Kommunikation einfach von nach oder neben und allgemein der Kommunikation auf Großbaustellen zu lösen. Mhm. Ich selbst habe einfach einen relativ klassischen IT-Background, habe bis vor 2 Jahren Informatik studiert in Potsdam, habe da im Startup gearbeitet, habe da in anderen Bereichen gearbeitet, bin dann irgendwie nochmal zu SAP für 6 Monate gegangen und habe dann gemerkt, aber eigentlich ist Startup doch das, wo es mich hintreibt, das, was mir Spaß macht, irgendwie eigene Strukturen zu schaffen, eigene Bereiche aufzubauen und irgendwie ein eigenes Produkt voranzutreiben. Mhm. Und bin dann in die Construction Tech Szene durch mehr oder weniger Zufall eingetaucht.
Okay. Das heißt, IT, was hast du studiert dann?
Es heißt IT Systems Engineering. Okay. Also im Prinzip ist es, sag ich mal, in Anführungsstrichen angewandte Informatik.
Okay.
Am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, super coole Institution für jeden, der irgendwie Informatik machen will. Ist quasi eine Uni mit allen Vorteilen einer privaten Uni, okay, die aber trotzdem staatliche Studiengebühren nur hat. Okay. Also das ist quasi vom Hasso-Plattner, vom Gründer von SAP, eine geförderte Uni, der komplett alles da zahlt im Prinzip.
Okay.
Und dadurch halt wirklich für eine kleine Gruppe, sag ich mal, pro Jahrgang 100 Leute fangen da nur an,
okay,
eine Top-Ausbildung für ITler ermöglicht.
Okay.
Und dadurch natürlich auch ein wahnsinniges Netzwerk ermöglicht, da halt, klar, einfach auf so einer, so condensed, also auf so einer kleinen Gruppe so viele smarte Leute zusammen rumrennen. Ja.
Das heißt aber, das da, sag ich mal, ist dann schon, gibt es irgendwie ein Auswahlverfahren, da kommt dann nicht jeder rein, wenn es so eine kleine Gruppe ist, das heißt schon irgendwie gutes Abi oder zumindest irgendwie, sag ich mal, oder ein NC oder wie läuft das dort ab?
Ja, offiziell gibt es kein NC, im Prinzip, okay, am Ende läuft es darauf hinaus, ne? Es gibt mehrere Kriterien, die reinspielen. Eine Seite ist Bewerbungsschreiben, was irgendwie über 2 Seiten geht, okay, was da reingewichtet werden wird, was ja irgendwie auch nicht normal ist.
Ja.
Dann werden halt natürlich die naturwissenschaftlichen Fächer extra gewertet, ne? Halt, okay, Mathe, Physik, Informatik, wenn man es gemacht hat. Und dann natürlich am Ende, natürlich spielt der NC eine Rolle. Und natürlich kommen irgendwie dann nur Leute, die einen gewissen NC, der so offiziell nicht kommuniziert wird, irgendwie, ja, da rein. Aber, ja, im Prinzip läuft es darauf hinaus.
Genau. Ja. Ich meine, genau, wenn man so wenig Leute nur nehmen kann, sage ich mal, muss man ja auch irgendwo auswählen. Das ist ja nicht verwerflich.
Es ist halt, so schade es ist halt fairerweise das eines der ganz, ganz wenigen Mittel, die du irgendwie nehmen kannst, ohne dich irgendwie da rechtlich angreifbar zu machen. Ne?
Richtig.
Wo du halt wirklich einen fairen Standard hast, mit dem du Vergleichbarkeit schaffst, was sonst, klar, halt nicht geht. Ne?
Ich meine, man kann ja auch nicht mit jedem Bewerber persönlich sprechen. Ne? Also das wäre natürlich ideal, aber das geht natürlich,
ja,
einfach nicht.
Na, und selbst das ist ja auch wieder schwer, weil dann hast du wieder, okay, vielleicht hat der Dozent, der die Frage macht, einen guten Tag und einen schlechten Tag und dann, klar, ist es wieder nicht vergleichbar und, ja, dann machst du dir wirklich alle Tore auf.
Ja, klar, rechtlich.
Sehr, sehr, viel, sehr viel Spaß.
Ja, okay.
Nee, genau.
Okay, und dann hast du nach dem Studium dann, wo warst du zuerst dann nochmal?
Ich war bei MotionTech in okay, Potsdam, ist ein Startup, die machen, bauen ein SDK, um den Transport Mode zu erkennen, sprich, die können dir halt sagen, du bist gerade in S-Bahn, du bist auf dem Fahrrad, du sitzt im Regio nach Berlin, okay, rein, und das bieten die halt als sag ich mal, als SDK an, und das wird dann halt zum Beispiel von so Climate Offsetting Solutions genutzt, um deinen persönlichen CO2-Fußabdruck zu analysieren.
Okay.
Und die bauen halt das ganze Tech dahinter, und da habe ich als Machine Learning Developer halt quasi so das Kernstück am Algorithmus halt als Werkstudent halt mitgearbeitet.
Okay. Und hast du dann im Studium mit Machine Learning und sowas schon viel zu tun gehabt, oder bist du dann da mehr so, sag ich mal, ohne große Vorkenntnisse rein?
Im Studium indirekt, sag ich mal, aber es war schon immer ein Herzensthema von mir. Ne? Ich finde, okay, find das super spannend, was irgendwie mit Machine Learning geht, was man alles machen kann. Und habe mich dann tatsächlich in meinen Semesterferien mit Online-Kursen auseinandergesetzt. Ne? Also
Okay.
Coursera ist da eine Plattform, die ich sehr, sehr gerne in dem Zuge nenne, die
Okay.
mir auch sehr viel Freude bereitet hat, wo es wirklich einfach von den Top-AI-Researchern, die es irgendwie gibt, Kurse gibt, die aber auch gut sind einfach, ne? Die wirklich
Okay.
gut sind.
Ja.
Und da habe ich mich die einen Semesterferien davor quasi nur damit auseinandergesetzt und
Ja.
habe da 5, 6 Kurse gemacht
Okay.
und habe mich dann irgendwie ein halbes Jahr später beworben und da war es halt super cool, weil ich
Ja.
dadurch schon quasi mal mitreden konnte,
Klar,
aber
ja.
habe da natürlich super, super viel gelernt
Ja, logisch,
und
gut, ja.
da mich quasi aufgebaut, aber
Ja.
eine Mischung war es, würde ich sagen, eine Mischung
Okay.
war es.
Ja, klar, ich meine, wenn man natürlich schon mal diese 6 Kurse gemacht hat, ist man schon mal 6 Kurse weiter als der gewöhnliche Student, sag ich mal einfach, ne, der dann
Total.
kommt, ja.
Total, es ist halt auch viel, ne? Machine Learning ist ja auch viel, einfach erstmal diese Theorie verstehen, die du am Ende gar nicht mehr brauchst, wenn du dann irgendwie ans Entwickeln gehst, die dir keiner erklären will, weil dafür ist die Zeit halt oft nicht da, ne? Aber die du halt irgendwie trotzdem wissen solltest, um zu verstehen, wie du da rangehst.
Klar. Ist ja eigentlich bei vielen Dingen, die man im Studium lernt, auch so, ne? Man lernt halt viele Hintergründe und sowas, aber später, wenn man es anwendet, sag ich mal, denkt man eigentlich auch, oh, gut, der ganzen Hintergrund, für was brauche ich das? Eigentlich könnte ich es jetzt so auch so runterprogrammieren oder eben einfach so anwenden. Aber es
Ja.
hilft halt einfach ungemein, wenn man versteht, was
Ja.
man da tut, ne?
Total, total. Ja.
Ja. Gut, das heißt, da bist du dann praktisch schon mal das erste Mal so mit der Startup-Kultur irgendwie direkt nach dem Studium in Kontakt gekommen. Kam das dann rein daraus, dass du dann an Machine Learning Interesse hattest, oder war das dann schon auch irgendwie die Netzwerk-Dinge, die du dann aus der Uni hattest?
Gute Frage, dass der Job war damals tatsächlich auch über das HPI-Netzwerk entstanden. Dadurch, dass das HPI einfach einen schönen Jobverteiler hat, gibt es alle Startups, die so in der Umgebung sitzen, wie wir zum Beispiel,
Ja.
schicken halt immer als erste Mail einmal eine an den Jobverteiler. Ne? Und da habe ich
Okay.
mich dann halt drauf beworben. Bei mir war es damals, war ich mir halt relativ unsicher, was ich machen wollte. Machine Learning war halt super interessant, aber ich habe jetzt nicht die Jobs gefunden, wo ich mich im Nachhinein frage. Eigentlich gab es auch relativ viele. Wenn ich jetzt gucke, gibt es gefühlt 100
Ja,
Machine
wann war
Learning-Stellen und
das? So zeitliche
das.
Einordnung?
2018 oder so, also ist noch gar
Okay.
nicht so lange her, es war
Okay.
mein drittes Semester oder so. Also eigentlich hätte es die geben müssen. Wahrscheinlich habe ich einfach nur irgendwie falsch geguckt.
Ja.
Hatte dann auch bei Bosch geguckt, weil da übers HPI eine gute Vernetzung besteht. Und habe dann aber mir das angeguckt und da hat es einfach gepasst, weil A, irgendwie es war in der Nähe zum HPI, was super cool war. B, es war Machine Learning und C, es war Startup. Und Startup war sowas, wo ich, es war noch nicht, dass ich ins Studium gegangen bin und gesagt habe, ich werde mal Founder. Also das war überhaupt nicht meine Einstellung.
Ja.
Aber es hat sich dann so entwickelt und da habe ich halt gedacht, okay, hey, das passt halt jetzt. Ne? Das ist das, was du machen kannst, wo du alles irgendwie, wo alles einfach mal passt. Und dann habe ich es aus dem Grunde einfach ausprobiert. Und
Okay.
es hat gut geklappt, hat Spaß gemacht.
Ja. Ja, das ist auch so eine Frage, die ich eigentlich gern stelle, ne? Wenn man so Gründer ist und gerade wenn man so, sag ich mal, so junger Gründer ist, auch wie du jetzt, hat man dann schon immer irgendwie so diesen Wunsch gehabt, aber du hast ja eben schon gesagt, eigentlich nicht. Aber sag ich mal, ist es trotzdem so gewesen, dass du schon immer irgendwie einfach gerne Sachen irgendwie selbst organisiert hast, selbst aufgebaut hast, so, sag ich mal, so in Kindheits-Jugendzeiten, oder kam das jetzt so ganz plötzlich überraschend?
Ja. Mich hat es jetzt fairerweise, es hat mich nicht überrascht. Ich hätte jetzt nicht gesagt, hey, niemals, so, das bin ich überhaupt nicht. Klassischer Angestellter irgendwie,
Ja.
Hauptsache die Jobsicherheit, das war überhaupt gar nicht bei mir. Aber ich war auch die mit der Einstellung, dass ich jetzt gesagt habe, hey, du wirst in 5 Jahren mal dein eigenes Startup im Bereich XY haben, sondern es war so, hey, vielleicht ergibt sich die Möglichkeit. Und auch fairerweise, als ich jünger war, war Startup kein so ein Konzept, was mir irgendwie im Kopf rumgeschwebt ist. Ne? Also ich bin nicht, meine Eltern kommen nicht aus der Startup-Szene, so. Also es ist kein Freundeskreis, wo ich irgendwie diesen Begriff Startup, bevor ich war, sag ich mal, 16 oder 18 war,
Ja.
jemals gehört habe oder der jemals eine Rolle für mich gespielt hat. Aber na klar, war ich auch ein Typ, der irgendwie immer Spaß dran gehabt hat, irgendwie Sachen ausprobieren, neue Sachen zu machen, und einfach sehr, sehr neugierig. Und ich glaube, das ist irgendwie, was viele, viele Startup-Founder auch ausmacht, dass einfach dieser Wille, Sachen ausprobieren zu wollen
Auf
und
jeden
neue Sachen
Fall.
zu lernen.
Ich meine, allein die Offenheit, dass du halt sagst, okay, irgendwie, es war halt nicht von vornherein gleich, ich will Angestellter werden, sondern du warst einfach offen gegenüber allen Möglichkeiten, die sich halt so bieten, ne? Und dann, sag ich mal, geht man halt auch mit einem ganz anderen Blickwinkel ja schon durch die Welt irgendwie, wenn sich dann eben so eine Möglichkeit bietet, ist man halt auch einfach viel eher dazu geneigt, das zu machen, wie wenn man irgendwie schon so seinen Plan hat, okay, nee, ich will einen Job haben, irgendwie so 9 to 5, und dann fällt die Option ja eigentlich schon weg.
Total. Und bei mir, was halt auch noch dazu kommt, ne, was man auch, finde ich, immer nicht unterschätzen darf, natürlich komme ich auch aus einem sozialen, sicheren Umfeld, ne, wo ich, sage ich mal, immer weiß, wenn es irgendwie nicht klappt, dann kann ich mit meinen Eltern quatschen, dann habe ich irgendwie eine Oma, die mich unterstützen kann, dann habe ich halt lauter Leute, die mir irgendwie dann zur Seite stehen würden, wo ich dann halt nicht sagen muss, hey, das ist so, auch wenn viele ja sagen, das ist vielleicht ganz gut, irgendwie, wenn du das Skin in the Game hast und irgendwie für dich geht es um alles, aber es ging halt nicht um alles. Es war halt
Ja.
so, okay, du kannst halt mal relativ safe sage ich mal, jetzt auch im Studenten, ne? Wir haben als Studenten gegründet,
Ja.
relativ safe parallel zum Studium, mit wirklich minimalem Risiko, gründen, es ausprobieren und es klappt oder es klappt nicht. Und wenn es nicht klappt, ist gar nichts passiert. Dann gibt es einfach gar nichts Negatives. Und wenn es klappt, richtig cool.
Ja,
Ne? Und das ist
genau.
halt irgendwie, wo es auch für mich, finde ich, wo man auch gar nicht sagen muss, man muss jetzt volles Risiko gehen, sondern irgendwie da ein kalkuliertes Risiko eingehen, hat in der Hinsicht total viel Sinn gemacht und kann ich auch nur so weiterempfehlen.
Ja, ich denke gerade, ich sag mal, umso jünger man ist, umso einfacher fällt es ja auch einfach eigentlich. Ne? Ich meine, man hat für gewöhnlich dann irgendwie noch keine Kinder, kein Haus und so weiter. Ne? Sag ich mal, diese ganzen finanziellen Dinge, die man vielleicht dann schon leisten muss jeden Monat, das fällt einem natürlich dann in dem Fall noch leichter. Ne? Also das, wie du sagst, Chance-Risiko ist halt einfach total gut in dem Fall. Ne?
Ja,
Ja.
total, ne? Du hast als irgendwie als junger Mensch hast du vielleicht als einzige Kosten, als Fixkosten ist die Miete, die du irgendwie zahlen musst. Und da hört es schon wieder auf. Und das sind dann, sage ich mal, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas deutlich unter 1.000 Euro auf jeden Fall. Was schon mal, was ja irgendwie dann wir hatten das Access-Gründerstipendium damals bekommen, damit auch gut bezahlbar ist. Ne? Ein Access-Gründerstipendium sind da irgendwie 2,5 brutto. Davon bleibt nach allem irgendwie 1,6 übrig. Nicht viel Geld für viele Leute, sag ich mal, für viele Leute viel Geld, für viele Leute nicht viel Geld,
Genau.
und für uns Studenten total ausreichend, ne? Und dadurch hat es halt so super geklappt, weil wir halt, sag ich mal, ohne quasi mit dem Druck umzugehen zu müssen und sagen, hey, wir brauchen jetzt jeder 60.000 Jahresgehalt, sonst können wir irgendwie unser Lebensstandard nicht halten, sonst
Richtig,
müssen wir unser Haus verkaufen, sondern kann halt sagen, ja, okay, es passt perfekt für uns. Also wir können
genau.
gut leben, man kann auch vielleicht nochmal ein Wochenende wegfahren, man kann auch nochmal essen gehen und kann an sich gut leben und kann wirklich den Fokus komplett auf Startup richten.
Auf jeden Fall. Ich denke, der Lebensstandard ist halt schon auch, macht einfach viel aus. Ne? Also selbst wenn man jünger ist, gibt es auch Leute, die, sage ich mal, nutzen halt auch alles Geld, was sie haben, immer bis zum Ende aus, haben vielleicht ihr erstes Gehalt und direkt das Auto geleast und so weiter. Ne? Und dann wird natürlich sowas immer schwieriger, wie wenn man, sage ich mal, ich kenne es auch noch, als Student lebt man halt meistens eher sehr, sehr bescheiden, ja, hat seine Bude und dann, sage ich mal, wie du sagst, ne, viel mehr Kosten gibt es eigentlich nicht. Das hilft natürlich da ungemein, ja. Okay, und dann warst du in dem Startup und dann bist du aber nochmal zu SAP gewechselt.
Genau, bei uns, das ist auch eine Sache, die am HPI super cool ist, ohne das jetzt zu einer HPI-Werbeveranstaltung machen zu wollen. Es wird halt sehr viel Sinn da, oder sehr viel Wert darauf gelegt, dass man projektbezogen, anwendungsorientiert, anwendungsbezogen arbeitet. Sprich, letzte 2 Semester hat man in einem Scrum-Team mit irgendwie 5, 6 Leuten ein Projekt mit einem Industriepartner, in dem man ein reales Problem oder ein Research-Topic von denen löst. Quasi man als Entwicklungsteam organisiert sich komplett selber, kriegt aus dem Industriepartner einen Ansprechpartner oder mehrere zur Verfügung gestellt, mit dem man sich dann regelmäßig trifft, regelmäßig austauscht, regelmäßig Ziele vereinbart, aber arbeitet dann prinzipiell im eigenen Team an einer Lösung.
Okay, cool,
Und
ja.
das ist halt bei uns so gedacht, oder das ist bei uns halt so, das geht im 5. Semester so Halbzeit und im 6. Semester ist halt ein Vollzeitthema. Da war halt für mich dann klar, okay, hey, das passt nicht mit Arbeit nebenbei, das macht
Zu
keinen Sinn.
viel, ja.
So, ja, das geht nicht, genau. Und da ging es ja auch fairerweise schon in der Richtung, ging es auch schon bei uns mit dem Thema, wo wir uns das erste Mal mit diesem Thema Koppel auseinandergesetzt haben, damals noch unter anderem Namen.
Okay.
Und hab dann quasi das halt fertig gemacht, habe gesagt, hey, okay, jetzt mache ich das erstmal fertig, alles gut, das hat auch für mich ganz gut gepasst. Und danach war halt die Möglichkeit, unser Industriepartner war SAP in dem Falle. Und im Nach war dann das Angebot, hey, ihr könnt erstmal über den Lehrstuhl weiterarbeiten, haben wir dann auch gemacht. Und dann war das Angebot, hey, ihr könnt jetzt, sage ich mal, ein Praktikum bei uns in den USA machen. Und das war halt
Okay.
so eine Chance, wo ich halt gesagt habe, so, okay.
Muss man
Wie
mitnehmen,
oft
ne?
kriegt man diese Chance? Genau, wie oft kriegt man diese Chance? Vielleicht ist es richtig cool, vielleicht ergibt sich was. Und am Ende wiederum auch, es ist halt dann irgendwie 8-Stunden-Job am Tag. Ich sag mal, da kann man auch abends sich nochmal mit dem Startup auseinandersetzen. Ne? Und das war halt so eine Sache, wo es für mich gut gepasst hat, und wo ich das halt gemacht habe, auch weil wir einfach im Startup noch so früh waren. So, meine beiden Mitgründer waren beide auch noch am Ende von selbst im Studium drinne.
Okay.
Und zwar noch nicht, dass wir gesagt haben, so jetzt gehen wir 100% rein. Unser Exist-Antrag war gerade in der Einreichung. Und das hat so ziemlich genau gepasst, so dass das Praktikum ging irgendwie von Oktober bis März und zum 1. April ging unser Exist dann los, unser
Okay,
Exist-Stipendium. Das
gutes
heißt,
Timing, ja.
es hat eigentlich perfekt gepasst, weil ich dadurch halt sagen konnte, hey, ich nehme das mit. Es hat keinen Einfluss, ob hier Vollzeit, volle Power voraus.
Okay. Das heißt aber, sag ich mal, die erste Phase der Gründung lief dann neben dem Job her sozusagen oder neben dem Praktikum.
Genau. Wir haben tatsächlich also wir sind ja Marc und Jerome und ich, wir kennen uns aus der Schule alle drei,
Okay.
haben gemeinsam irgendwie die Oberstufe durchgemacht ab der 11. Klasse. Marc und ich kennen uns wirklich schon ewig, wir kennen uns irgendwie aus dem Sandkasten gefühlt.
Okay.
Und Jerome ist irgendwann dazugekommen, wir haben immer so gesagt, irgendwie so, man geht aus dem Abi raus und sagt irgendwie so, Jungs, wir sehen uns nochmal, wir machen nochmal was Cooles zusammen
Ja,
irgendwann.
okay.
Und wie es dann so ist, quatscht man dann viel und verliert sich aus den Augen und irgendwann haben wir uns halt dann mal, sind wir gemeinsam irgendwie aufs Festival gefahren und dann haben wir halt so wieder drum gequatscht und wie man halt so ist und da ist man halt ein bisschen lustig drauf und dann sagt man, komm Jungs, jetzt machen wir wirklich was, ne?
Okay,
Und dann
ja.
haben wir uns halt irgendwann mal zusammengesetzt und waren halt so ein bisschen, okay, hey, was kann man denn machen? Und hat halt überhaupt keine sinnvollen Ideen, haben dann mal so ein bisschen geguckt voll verrückt im Nachhinein, war in der Meinung, wir machen jetzt eine Babysitting-App. Und
Okay.
die Idee war quasi, ne, also drei 21-jährige Typen machen eine Babysitting-App, komplett absurd.
Alle ohne
Und
Kinder,
haben
genau.
ohne Kinder genau voll die Probleme verstanden, super viel Trust da. Nee, aber wir haben das halt quasi dann probiert und haben halt dann, sag ich mal, so einen kleinen Prototypen gebaut und ein bisschen User Research gemacht, ein bisschen durch die Potsdam Innenstadt getigert.
Okay.
Und haben da dann quasi geguckt, was da so kommt. Gib mir mal ganz kurz, ich muss mal kurz hier wegdrücken. So, und haben dann geguckt quasi, ob das Sinn macht, ne?
Okay.
Und haben da halt fairerweise das Feedback bekommen, ja, okay, interessant, aber auch nicht, auch dieses Feedback, ne, das, was man dann auch mal lernt, dieses, ich traue mich nicht, Nein zu sagen, Feedback, ne, wo die Leute dann sagen, ja, hört sich ganz interessant an. Und wo du aber weißt, eigentlich meinen die, das ist nicht interessant für mich. Und dann haben wir halt fairerweise gesagt, okay, das macht überhaupt keinen Sinn, so.
Okay.
Das führt zu gar nichts.
Ja.
Und im gleichen Zuge hat halt Marco bei einem Werbetechnikbetrieb gearbeitet in Berlin,
Okay.
wo der Prozesse gemacht hat und dann auch bei einem Malereibetrieb. Und
Okay.
in dieser Phase hat sich das so ein bisschen ergeben, dass er da halt war und halt gemerkt hat, so, hey, das ist die komplette Schundarbeit. So, er sitzt im Büro und die Prozesse sind wirklich mittelalterlich. Also das ist wirklich, die Leute, das kann man sich immer gar nicht vorstellen, finde ich, für alle Branchenfremden. Das hat für mich auch sehr, sehr lange gedauert, um zu verstehen, dass das wirklich so funktioniert,
Ja, ist vielleicht
dass da
bei, dann
wirklich,
denkt man erstmal so, ja, ist vielleicht bei dir so, aber alle anderen machen das
ja,
besser, oder?
das ist wirklich Wahnsinn, dass sie ja wirklich, also wie war es, dass sie wirklich, jeder kriegt jeden Morgen seinen Lieferschein, jeder, also Montagebetrieb, ne, Werbetechniker, die haben wirklich große Werbeschilder und so montiert und hat halt immer ein paar Montagen am Tag. Nehme ich den Zettel morgens mit, gehen damit raus, da steht, wo sie hin müssen dann, der Kunde unterschreibt auf diesem Zettel, sie machen mit dem Handy Fotos, wenn sie dann gut drauf sind, laden die in die Cloud hoch
Vielleicht,
und dann
ja.
legen sie das wieder zurück, ne?
Ja.
Und dann geht ja erst der Spaß los, weil dann muss irgendwie das Backoffice, muss es dann sortieren, abheften, die Bilder in den Projektordner ziehen und da sind ja schon so viele Fehleranfälligkeiten, wo du so
Ja.
denkst, so, hey, okay, das ist doch original, was ihr da macht, das ist doch eine App.
Ne?
Das ist doch eine App, du kriegst deine Sache digital, machst ein Foto und fertig, ne? Das ist doch genau euer Problem. Und dann haben wir das halt mit dem mal durchgequatscht, weil der halt auch an sich Interesse hatte an diesem Thema und haben für den halt mal einen Prototypen gebaut
Okay.
und haben dann halt quasi, sag ich mal, für den einen Werbetechniker dieses Problem gelöst. Und das war so unser Anfang, wie wir dann damals so unter dem Craft Drive, sag ich mal, angefangen haben, in den Baubereich reinzugehen. Und das
Okay.
war halt wirklich so, dass Marco halt kam und sagt, hey Jungs, ich habe ein Problem, das kriegen wir doch irgendwie hin.
Okay.
So, wir haben doch die ganze Zeit schon geguckt.
Genau. So ein bisschen dieses eigentlich eh schon auf der Suche nach einem Problem, was man lösen kann sozusagen und dann endlich so, ah, okay, jetzt haben wir tatsächlich ein Problem aus der Praxis gefunden, wo wir eigentlich genau wissen, wie wir es lösen können.
Ja.
Und dann hat das perfekt gepasst. Und in
Ja.
der Zeit warst du dann aber noch in den USA, oder?
Das war vor den USA sogar
Ah,
schon.
okay.
Das war, sag ich mal, dieses Babysitter-Ding war, sag ich mal, jetzt vielleicht ein Dreivierteljahr vor den USA, so Pi mal
Okay.
Daumen. Dass wir dann, sag ich mal, mit Craft Drive, mit Construction Tech angefangen, war dann im Frühjahr. Und das hat sich dann so ganz langsam da durchs Jahr gezogen.
Okay.
Und sag ich mal, zum Ende des Jahres, jetzt ich hoffe, ich hab die Timeline richtig im Kopf, aber
Ja.
und dann zum Ende,
Ja.
das weiß eh keiner, ne? Zum Ende des Jahres bin ich dann ins Ausland.
Okay.
Genau, und so war ungefähr die Timeline.
Ja. Und dann hast du praktisch nebenher dann, sag ich mal, daran gearbeitet, programmiert und so weiter und dann so auch so den Prototypen da auf die Beine gestellt oder schon die fertige App dann für diese einen Betrieb.
Genau, also wir haben dann halt relativ schnell gemerkt, es lohnt sich nicht, das für einen Betrieb zu machen und alle anderen Betriebe sind genauso undigitalisiert unterwegs und wenn nicht noch schlimmer. Und habe ich dann quasi parallel genau daran halt weitergearbeitet. Und wir hatten damals schon das Glück, dass irgendwie 1200 Mitarbeitern, die jetzt auch immer noch bei uns sind, haben wir halt damals schon davor kennengelernt. Den einen haben wir im Sommer kennengelernt, der meint, hey, cool, coole Sache. Sag ich mal, ich bin früh in der Uni, ich würde das gerne lernen, so vielleicht ist das eine coole Möglichkeit für mich. Und dann hat sich halt ergeben, dass der Till war das damals, dass er bei uns angefangen hat. und gesagt hat, okay, hey, lass uns mal zusammen ein bisschen was machen. Und
Okay.
der hat dann halt, und dann haben wir halt zusammen viel gearbeitet. Irgendwann ist dann auch später im Jahr, als ich dann tatsächlich schon im Ausland war, ist dann auch Tim dazugekommen und meinte, hey, cool, ich kann App developen.
Okay.
Ich habe da Bock drauf, ich suche eigentlich einen Use Case mehr oder weniger. Und hier, lass uns das auch zusammen machen.
Okay.
Und so hat sich das halt gegeben. Und ich habe dann halt quasi aus den USA, klar programmiert, aber auch natürlich so ein bisschen halt diese Kommunikation, woran arbeiten wir, so ein bisschen
Ja, ein bisschen.
diese Sachen gemacht. Und dann war
Okay.
das halt so ein Workflow, der sich da eingestellt hat, weil
Okay.
die natürlich auch, sag ich mal, weil sie einfach Lust hatten auf das Thema daran gearbeitet haben und nicht, weil wir jetzt irgendwie bezahlt hatten. Wir hatten ja nicht gegründet, wir hatten ja gar nichts. Wir waren,
Ja.
also uns gab es nicht, oft uns gab es nur so im
Genau.
Kopf, ne?
Ja.
Und haben dann quasi das zusammen immer so ein bisschen am Tag gemacht und haben dann aber zum Ende halt dieses gemerkt, hey, es ist ein ernstes Thema, so. Es
Genau.
wird irgendwie was, da kann was entstehen und wir wollen auch, dass da was entsteht.
Okay. Und dann habt ihr praktisch dann, sag ich mal, den Antrag da auf Gründungszuschuss und so weiter gestellt, dass ihr dann einfach das Ganze auch ein bisschen ernsthafter noch betreiben könnt.
Genau, das ist die andere Sache. Das HPI und die Uni Potsdam gibt es halt ein super gutes Gründungsnetzwerk, wo wir dann auch schon wirklich kurz bevor ich geflogen bin, in die USA, hatten wir noch so einen Kurs gemacht, so einen Workshop,
Okay.
der so über 2 Tage ging und der dann halt quasi im Prinzip wie sagt man, ein erster Schritt war in Richtung, okay, wir verfolgen das jetzt ein bisschen ernsthafter, die uns dann halt so gesagt haben, hey, hier ist ein bisschen Coaching, mit denen könnt ihr euch zusammensetzen, so schreibt den Businessplan, bla bla bla. Und übrigens, vielleicht ist ja Exist für euch interessant, so, ihr seid alle drei aus der Uni, zwei von euch sind jetzt sobald, also ziemlich zeitnah fertig, das heißt, ihr passt genau in dieses Schema rein.
Ja,
Weil
okay.
Exist ist ja immer das Ziel, ne? Du sollst irgendwie mit deinem Studium quasi am Ende sein und dich dann halt voll darauf fokussieren zu können. Und da haben wir halt gesagt, so, hey, wir machen das und hatten dann uns intern halt so abgestimmt, dass quasi Marc und Jerome, die jeweils BWL oder Politik und Wirtschaft studiert hatten, gesagt haben, okay, hey, wir schreiben das, wir können nicht programmieren, du kannst programmieren und wir können besser Text schreiben
Bisschen
als du.
Arbeitsteilung
Lass
gemacht
uns
einfach,
doch so die
ja.
Arbeitsteilung machen, genau. Und das
Ja.
heißt, ich hab da das Thema übernommen und die haben halt, als ich weg war, dann komplett dieses Thema Businessplan, weil du musst ja wirklich da einen 30 Seiten Businessplan schreiben, komplett übernommen und diese
Okay.
komplette Antragseinreichung und was auch immer, so dass ich
Okay,
quasi dann
cool.
wiederkam und das
Lief.
Stipendium war da,
Ja, cool,
genau.
okay. Und dann habt ihr dann, sag ich mal, aber dann schon eine App gehabt, die auch wirklich dann schon funktionsfähig war eigentlich und habt die dann Schritt für Schritt immer weiterentwickelt, sag ich mal, nach der ersten Lösung für den einen Betrieb.
Genau, wir haben ganz am Anfang, also das war natürlich wichtig, ganz am Anfang haben wir direkt mit einem Prototypen quasi bei dem Werbetechniker vorbeigekommen. Ne? Wir haben halt gesagt, hey, Marc hat gesagt, hier Problem. Wir haben gesagt, okay, lass uns mal eine kleine Lösung bauen. Haben sie die Lösung genommen und dahin gegangen und haben uns direkt dann halt zusammengesetzt und gesagt, so, hey, ist das dein Problem, was du hast, löst das dein Problem?
Genau,
Und
ja.
natürlich hat es auf eine gewisse Art und Weise das Problem gelöst. Natürlich kommen dann wieder 50 andere Ideen, was man noch alles Tolles machen könnte, weil irgendwie alles undigitalisiert ist und es noch ganz, ganz viele Prozesse gibt, die auch davon profitieren könnten. Und dann haben wir halt quasi diesen Prototyp mal weitergetrieben. Am Anfang war der wirklich ganz einfach mit wirklich Webprogrammierung als App getarnt sozusagen. Und am Ende ist es dann wirklich eine, sag ich mal, jetzt eine native App geworden, die wirklich auch auf Android, iOS hochperformant läuft. Und so ist es halt einfach iterativ immer weitergegangen. Und klar, irgendwann zwischendurch, das war dann, glaube ich, kurz bevor ich nach Amerika bin, haben wir sozusagen unsere erste Version auch sogar einmal komplett weggeworfen und gesagt, so jetzt fangen wir nochmal von
Okay.
Ground an. Wir entwickeln das jetzt mal mit einem richtigen Framework, mit einem Framework, was dafür gemacht ist und nicht so ein halbgarer Spaß, weil irgendwie wir haben gemerkt, hey, der Markt ist da, das Prozess ist da, wir können das ernsthaft verfolgen,
Ja,
das wird nicht
klar.
wieder komplett umgeworfen werden.
Genau, ja, das ist cool. Ja, klar, ich meine, man merkt dann natürlich auch erst irgendwann, okay, es lohnt sich wirklich, da jetzt nochmal von vorne anzufangen und man weiß natürlich auch dann erst so richtig, was eigentlich alles da rein soll vielleicht. Dann hat man ja vielleicht vorher noch gar nicht
Total.
so die Ahnung und dann ist das wahrscheinlich ein guter Punkt, einfach nochmal von vorne anzufangen und das sauber aufzuziehen. Ne?
Ja, total.
Okay. Und also ihr habt dann zu dritt praktisch also Koppler gegründet als Firma und seitdem verkauft ihr dann die App oder wie läuft das?
Genau, wir haben im April dann quasi, ne, ich bin irgendwie Mitte März wiedergekommen und wir haben dann am 21. April quasi damals noch als Craftcraft GmbH offiziell gegründet. Mit dem Ziel halt dieses Produkt, was kleine und also was mittelständige Betriebe oder ja kleine Betriebe intern vernetzt groß rauszubringen. Und haben das dann auch gemacht, haben das dann verkauft, haben dann auch irgendwie erste Mitarbeiter eingestellt und haben auch parallel dann noch eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde gemacht, um halt ein bisschen Startkapital zu haben, um ein
Okay.
bisschen auch Leute bezahlen zu können, um, sag ich mal, auch unsere Mitarbeiter, die halt schon seit einem halben Jahr unbezahlt mit uns zusammenzuarbeiten, irgendwie
Mal
fair
Geld
zu
kriegen.
entlohnen, ne? Also soll keine Ausbeuterei werden, ne? Also
Ja,
sollen ja
ja.
alle irgendwie davon profitieren, dass sie was Cooles machen. Und dann haben wir das halt quasi weiter vorangetrieben. Und irgendwann waren wir dann halt auf so einer Branchenveranstaltung von Zeppelin, war es, glaube ich, im Z-Lab in Berlin, wo dann von einem mittelständigen oder von einem großen, eins der Top 50 Bauunternehmen, die Innovationsabteilung auf uns zugekommen ist und meinte: Hey, cooles Thema. Im Prinzip haben wir das gleiche Problem auf Großbaustellen,
Okay.
und zwar nicht intern, sondern das ist genau das gleiche Problem, sondern zwischen GU in Schrägstrich-Bauleitung und Nachunternehmern. So im Prinzip, der GU hat die Idee, oder die Bauleitung hat die Idee, was gemacht werden soll, und muss kommunizieren, das weitergeben mit kleinen Tasks, und das soll ausgeführt werden und Zurückmeldungen kommen, haben wir es gemacht oder nicht gemacht. Und das ist ja wirklich eins zu eins das gleiche Problem, was wir in kleinen Betrieben gelöst haben. Das war so cool, weil die von sich aus drauf gekommen sind und von sich aus gesagt haben: So, hey, was ihr macht, das ist doch genau das, was wir hier auch auf Großbaustellen haben,
Klar, man
wo
braucht
wir
nicht
halt
nur einen
fairerweise.
Anwender, sondern halt dann mehrere, die da Zugriff haben, sozusagen. Und dann,
Genau. Also das natürlich ist es ein bisschen größeres Problem am
klar.
Ende, und natürlich ist es ein bisschen komplexer, aber, sag ich mal, die Grundarchitektur, das Grundthema bleibt das gleiche, wo wir dann halt auch gesagt haben: So, hey, super, super interessant, weil wir da auch gesagt haben: So, okay, viel, viel schwieriger auf eine gewisse Art und Weise, weil auf einmal Enterprise-Kunden, aber natürlich auch irgendwo spannender, ne? Weil, sag ich mal, was sich dann auch immer mehr herausgestellt hat, ist halt, kleine Kunden zahlen kleines Geld auf eine gewisse Art
Klar,
und Weise, aber haben sehr, sehr große Ideen und haben sehr, sehr große Wünsche. Also es ist nicht so, dass der Große, der dir, weiß ich nicht, einen 5- oder 6-stelligen Betrag überweist, weniger oder mehr Ideen hat als der Kleine. Der Kleine wird auch wirklich hunderte Sachen und wünscht sich das und das und das, und vorher kann er nicht unterschreiben. Und
Okay, ja.
es ist quasi sag ich mal, vom Aufwand, den du reinsteckst, genauso anstrengend, wie wenn du einen großen verkaufst, bloß einfach, dass das Aufwand und Preisverhältnis stimmt da halt einfach beim
Ja,
Großen.
verstehe. Ja klar,
Und
ich meine, der
ja.
Große kennt natürlich auch seine Probleme genau und weiß, okay, also dieses eine Problem reicht mir eigentlich schon, wenn ich das löse, ne? Ihr bietet das an und wenn das Problem gelöst ist, haben wir schon so viel weniger Stress in unserer Firma. Während der Kleine halt sagt, ja gut, das ist halt eins von vielen Themen eigentlich, das uns stört, ne? Und wir hätten natürlich dann gern mit einer App dann alles erschlagen.
Genau.
Weil der Große natürlich ein viel höheres Volumen dann auch hat, einfach an diesem einen Problem, ja? Wo das natürlich viel mehr Sinn macht, das auch zu lösen erstmal als einzelnes Problem, ja.
Ja, na klar. Und beim Großen hast du natürlich auch, du hast ja einfach Prozessmenschen in einem Großunternehmen, ne? In einem kleinen Unternehmen. Mit wem reden wir da? Da reden wir mit dem Geschäftsführer. Und der
Klar.
Geschäftsführer ist, wenn du mit einem sehr kleinen Unternehmen redest, selber täglich draußen. So, der fragt sich: Wie löse ich mein Problem heute? Wie werde ich heute besser? Während einem großen Unternehmen sich ja natürlich gefragt wird, hast du halt, sag ich mal, einen Betriebswirt, der halt sagt: Wie stellen wir unser Unternehmen zukunftssicher auf? Wie sorgen wir dafür, dass wir irgendwie besser vorankommen und da auch realistisch und auch die Zeit hat, einfach auch verschiedene Angebote zu vergleichen und
Genau.
einfach tief in diesen Markt einzusteigen und dadurch natürlich auch für uns zum Vorteil halt, sag ich mal, auf eine gewisse Art und Weise realistischer unterwegs ist von den Gedanken her.
Ja. Und von vornherein auch schon, sag ich mal, besser versteht, was ihr eigentlich macht, ne? Und weiß, okay, ihr bietet eine Lösung für dieses Problem und die suchen wir und damit sind wir halt richtig. Während dem Kleinen muss man erstmal erklären, sozusagen, was lösen wir jetzt gerade eigentlich für ein Problem genau und welches halt auch nicht.
Ja, total. Das haben wir auch ganz, ganz stark gemerkt. Unsere Grundannahme war es auch bei dem Verkauf des kleinen Tools, war es zum Anfang: Die kleinen Betriebe sind sich A, ihrer Probleme bewusst, dass sie undigitalisiert sind, und B, die wollen die beheben. Und diese These konnten wir nicht zu 100% bestätigen. Also wir haben echt
Beide
oft
nicht, ja,
gemerkt,
wahrscheinlich,
beide nicht, ne?
ja.
Also wir haben oft, echt oft gemerkt, dass die Leute gesagt haben: Nee, das funktioniert so, wie ich das mache. Und dann ist das wirklich ein Zusammengewurstel aus ERP-System, irgendwie ein Google Calendar und noch drei Tools, wo du denkst: Wie kannst du so effektiv arbeiten? Aber es funktioniert, ne? Also gar keine Frage. So, man muss es jetzt, also für die funktioniert es vollkommen, und dann bin ich auch super happy damit. Dann stört mich das auch nicht. Aber da haben wir halt gemerkt: So, hey, okay, das ist wahnsinnig schwer, gegen sowas anzuargumentieren.
Auf jeden
Während
Fall.
halt die Großen halt merken: So, hey, es ist Druck da, wir haben irgendwie Mini-Mini-Margen. Wir sind bei jedem Projekt sind wir irgendwie am Kämpfen um unsere Margen, am Kämpfen um irgendwie den Zuschlag. Wie können wir uns absetzen von der Konkurrenz? Und natürlich sind auch nicht alle Großunternehmen so und sagen: Ja, ich möchte mich digitalisieren. Aber es gibt halt, sag ich mal, in sehr, sehr vielen Großunternehmen gibt es halt mindestens eine Person, die sagt: So kann es nicht weitergehen. Und die gibt es halt bei den Kleinen nicht so verbreitet. Und deswegen halt super, super spannende Branche und natürlich auch, wie du weißt, mit super, super wenig Lösung bis jetzt. und deswegen so super interessant.
Ja, ich frage das auch gerne. Ich habe auch schon öfter mit Leuten, sage ich mal, gesprochen, die sich viel dann mit BIM beschäftigen und so weiter. Und da ist eigentlich ist für mich auch das Gleiche, ne? Für die großen Unternehmen ist das immer relativ einfach, weil die haben eigene Abteilungen dafür und ob die jetzt noch BIM-Modelle mitmachen oder nicht mitmachen, ist eigentlich wenig Problem. Aber für diese Kleinen ist das halt immer einfach auch viel mehr Arbeit, weil in so einem Großen gibt es eine Abteilung, die arbeiten sich da ein und dann ist das gut. Aber bei dem Kleinen, wie du gesagt hast, muss praktisch der Chef, der eigentlich jeden Tag noch draußen Heizungen installiert, muss sich halt jetzt nebenbei noch mit beschäftigen, was macht da welche App und was kaufe ich jetzt und überhaupt. Ne? Das ist natürlich einfach viel, viel schwieriger da reinzukommen oder auch für die Betriebe selbst, sage ich mal, das zu lösen. Ne?
Ja, total. Auch gerade BIM ist auch so ein schönes Beispiel, weil das auch so ein Thema ist, was bei uns immer wieder aufkommt, wo wir immer wieder drüber stolpern und was sich langfristig werden wir da nicht dran vorbeikommen und wollen auch gar nicht so. So als sag ich mal, als analytische Person ist BIM eine sehr, sehr coole Lösung. Das guckst du an und denkst du, das ist doch mega genial, ne? Aber wenn du dann irgendwie guckst, wie ist die Anwendung, dann merkst du irgendwie in Deutschland, keiner benutzt es. So, also da gibt es halt vielleicht irgendwie 3 von 50, die das benutzen oder die das gut benutzen, weil das natürlich auch bei BIM gerade so spannend, weil das halt einfach so eine komplette Umdenke erfordert, ne? Weil du auf einmal den Bauprozess irgendwie als ganzheitlichen Prozess betrachten musst mit ganz, ganz vielen Playern und nicht sagen kannst, ich mache nur meinen einen Abschnitt und nehme einfach das, was ich da bekomme, sondern es ist ja irgendwie eine Transparenz entlang der ganzen Wertschöpfungskette, um dafür zu sorgen,
Total.
dass BIM oder sowas funktioniert. Und das ist echt. Deswegen finde ich Bau auch so spannend, weil da ist so quasi, ist es gerade so richtig Umbruch drin.
Auf jeden Fall.
Weißt du,
Ich meine, wie
ja.
du sagst, ne, diese Transformation aus, bisher hat es halt so funktioniert, dass man gesagt hat, okay, es gibt wegen mir einen Architekten und einen Bauleiter oder sowas, der organisiert irgendwie die ganzen kleinen Leute so halbwegs, aber eigentlich macht jeder halt sein Ding, ne? Der eine macht seine Elektroinstallation da rein und wenn der fertig ist, kommt dann der Heizungsbauer und jeder hat so sein Ding gemacht und irgendwo gibt es so eine Schnittstelle, die mehr oder weniger gut funktioniert hat an Kommunikation und da findet halt jetzt gerade so, sage ich mal, die Transformation statt, die in anderen Branchen halt einfach schon lange stattgefunden hat. Dass man einfach jetzt sieht, okay, wir können halt nicht mehr alles einzeln betrachten, sondern wir müssen es halt, ich meine, allein schon auch aus Nachhaltigkeitsgründen und das, was halt gerade eben alles so Themen sind, das funktioniert halt nicht mehr, wenn jeder nur noch sein Ding macht, sondern man muss halt von vorne bis hinten sich das Ganze anschauen, um auch optimieren zu können. Ne? Wir können nicht auf Nachhaltigkeit ein Gebäude optimieren oder einen Bau optimieren, wenn wir eigentlich noch gar nicht so genau wissen, was jeder Einzelne am Schluss macht. Und das ist auf jeden Fall gerade eine sehr, sehr spannende Zeit. Wo natürlich BIM oder auch so Sachen, wie er sie eben macht, sage ich mal, genau zum richtigen Zeitpunkt kommen.
Ja, es ist so spannend. Also Bau finde ich deswegen sehr, sehr spannend, weil also man kann es ja wirklich statistisch angucken und der Bau ist ja wirklich nicht effizienter geworden in den letzten 20 Jahren. Das wird wirklich noch so gebaut wie in den 2000er Jahren oder in den 90er Jahren. Die Art und Weise, wie viel Output pro Person auf einer Baustelle ist, ist fast gleich. Und das ist Wahnsinn, wenn man sich anguckt, was andere Branchen geschafft haben, ne? Und eine Sache, wo wir ja auch unseren Einstieg gefunden haben in diese großen Unternehmen, ist ja, dass wir auf den Zug Lean Construction aufgesprungen sind. Und der quasi im Prinzip die Lean-Methodologie, die aus einem Toyota bekannt ist, die in der Autoindustrie seit irgendwie den 70ern Einzug gehalten hat, auch mal erkannt hat, dass das für die Sinn macht. Und für uns auch, ne, mit einem sehr, sehr tech-getriebenen Team, auch super spannend zu sehen, wie alle wirklich da sitzen und sagen so, hey, das ist ja total logisch. Und alle denken so, wieso machen die das noch nicht? Also wieso plant, also ist ja im Prinzip nur, wir kommen Lean Construction, Schrägstrich-Taktsteuerung ist unsere Stärke, wo es dann ja wirklich viel darum geht, oder Taktplanung zu sagen, hey, ich überlege mir, wie baue ich diese Wohnung und takte die Leute dann Woche für Woche durch, sodass jede Woche ein Improvement, eine Verbesserung dieses Abschnitts da ist. Und das ist so, wo man sich denkt, so, ja, wie habt ihr es denn davor gemacht? Also das ist so denkt halt der Techie, denkt halt oftmals so arbeitet ihr doch, also das ist doch ganz normal,
Jeder.
ne? Weil genau, weil du halt denkst, du kommst irgendwie aus einem Scrum-Umfeld, aus einem agilen Umfeld, wo es ja immer so ist. Und dann guckst du, wie baust du das, und baust du das halt Kuddelmuddel. Ne, da ist halt irgendwie, jeder macht halt seine Sachen und dann malert der Maler und dann hat irgendwie der Trockenbauer noch nicht verspachtelt oder die Kabel sind noch nicht in der Wand und dann muss wieder alles aufgemacht werden und dann kommt er wieder und am Ende bist du komplett außer des Zeitplans und das ist halt echt so, so spannend.
Ja, am Schluss hängt es halt, sag ich mal, an dem Bauleiter oder sowas, ne?
Ja,
Der
total.
eigentlich auf der Baustelle ist, der müsste halt auch immer da sein, Tag und Nacht und dazwischen noch gucken, was ist gestern schiefgelaufen, was muss ich für morgen umplanen. Und sag ich mal, da gibt es natürlich welche, die sind extrem gut in ihrem Job oder haben vielleicht auch viel Erfahrung einfach und kriegen das gut geregelt. Aber also ich kenne es auch selbst aus meinem Umfeld, gibt es halt viele, die haben gerade ihr Studium abgeschlossen und sind jetzt halt Bauleiter irgendeinem Projekt, ne? Und das ist natürlich schwierig ohne Erfahrung und das, die ganzen Kenntnisse. Und man muss ja erstmal wissen, was kann denn überhaupt schieflaufen bei diesem Prinzip, um es richtig machen zu können, weil man hat es natürlich im Studium ja nicht alles lernen können. Und das macht es einfach unwahrscheinlich schwierig, ne? Weil auch der Wissenstransfer halt einfach schwierig ist, ne? Ich sage immer, sag ich mal, die guten Bauleiter, die vielleicht 60 sind und wirklich schon jedes Problem so ungefähr gesehen haben, die zu dem Zeitpunkt dann wirklich gut sind und wirklich wissen, wie es geht, die gehen in Rente und das komplette Wissen geht praktisch mit verloren und dann fängt der nächste wieder bei null an und macht die gleichen Fehler wieder, ja. Deswegen wird im Bau, sagt man immer, ja, wir bauen halt Unikate, ja, das geht nicht so, wie alle anderen das machen beim Automobilbau. Die bauen ja jedes Auto 100.000 Millionen Mal, da kann man das machen, aber im Bau nicht. Wo ich mal sage, so, ja, klar ist jedes Gebäude irgendwie unterschiedlich, aber 90% oder 95% der Dinge sind genau gleich, ja. Es gibt immer ein bisschen was Neues, aber die 95%
Total.
könnte man halt automatisieren und
Ja.
ja.
Total super, super viele spannende Themen, die du angesprochen hast. Gerade auch dieses erste Thema mit den Bauleitern, was du angesprochen hast, das sieht man ja auch, ne? Also Bauleiter sind ja wirklich Mangelware,
Auf jeden
ne?
Fall.
Und wenn du auf der Baustelle hingehst, dann sind die Bauleiter irgendwie chronisch überbelastet da. Also da ist auch ein Burnout irgendwie nichts, wo ich sagen würde, oh, das überrascht mich jetzt, ne? Wenn
Na
man sich
klar.
anguckt, was die da, also da ist ab 7 Uhr, von 7 bis mindestens 7 ist da ein Bauleiter im Büro, ne? Und am Samstag auch noch. Weil irgendwie einfach so viel zu tun hat. Und da müssen halt auch da werden halt die jungen Bauleiter, die müssen halt einfach ran, ne?
Ja,
Weil da
und du
ist halt keine Kapazität.
hast ja keinen gemütlichen Job, wo du sagst, ah, ich arbeite
Ja.
halt den ganzen Tag Sachen ab, sondern eigentlich bist du nur Feuerwehrmann und da brennst und da läuft irgendwas scheiße, ja, und dann bist du ja nur am Rennen eigentlich, ja.
Ja. Und auch das ist gerade so spannend wieder, ne? Dieses No Feuerwehrmann. Ich war jetzt vor einem Monat, war ich bei uns auf einer Baustelle von einem unserer Testkunden in Berlin. Und da haben wir uns mal in den Container gesetzt und einfach mal wirklich zum Bauleiter und die Software uns einfach dazu gesetzt. Und danach hat Jerome, mich, also mein Mitgründer, hat mich dann gefragt, Lasse, was hat denn der Bauleiter heute den ganzen Tag gemacht eigentlich? Und ich war dann halt wirklich so, eigentlich weiß ich nicht. Also eigentlich keine Ahnung. Gefühlt hat er nur auf E-Mails geantwortet, musste irgendwo hinrennen, mit irgendjemandem ganz schnell telefonieren und ist von irgendwo angequatscht worden. Also diese Phasen, wo man sich denkt, so jetzt muss man doch gezielt dieses Thema abarbeiten, die gibt es ja gar nicht. Also die existieren nicht und genau da wollen wir auch unterstützen, dass du da, sag ich mal, diese ganzen Sachen einfach proaktiv wahrnehmen kannst und proaktiv darauf reagieren kannst und nicht erst reagierst, wenn es zu spät ist, wenn irgendwie schon wieder die Wand zu ist, wo noch keine Kabel
Genau.
drin sind.
Ja, genau, dann beschreibt doch vielleicht noch mal kurz, was eure App dann eigentlich macht und leistet.
Sehr, sehr gerne. Wir mit Koppler bauen quasi eine Lösung für. Also im Prinzip für die Kommunikation auf Großbaustellen, so kann man es erstmal ganz grob umschreiben. Und zwar, was wir halt, wie schon gerade besprochen, gesehen haben, ist dieses Problem, dass auf der Baustelle nicht kommuniziert wird. Und du hast halt auf der Baustelle, sag ich mal, jetzt ganz grob runtergebrochen, zwei Parteien, Bauleitung und Nachunternehmer. Und im Prinzip, die Bauleitung ist nur am Rumrennen und probiert rauszufinden, was der Nachunternehmer eigentlich gerade treibt. Hat der schon seine Wand gemacht? Hat er schon seine Trockenbauwand gestellt? Hat er schon seine Kabel verlegt? Hat er schon irgendwie die Dämmung angebracht, ne? Und das sind halt Sachen, wo unsere Hypothese ist halt, hey, das ist doch eigentlich Quatsch, dass der Bauleiter das rausfinden muss. Der Nachunternehmer weiß es doch schon. Der hat es doch gerade angebracht. Der kann doch. Es ist doch nicht zu viel verlangt, den einfach mal kurz zu fragen und sagen, ganz, ganz simpel, ne, auf wirklich einer WhatsApp-ähnlichen Art und Weise zu sagen, ich bin fertig, ich hab meine Kabel verlegt. Und dann natürlich ist es immer noch ein Trust-Thema, wo natürlich die Bauleitung immer noch mal gegenchecken will und sagen will, hat er sie wirklich verlegt? Da bin ich mir nicht so sicher, ne? Wo dann immer noch mal irgendwie gegenkontrolliert werden muss. Und genau das bilden wir halt ab, dass du im Prinzip in Koppler deinen zentralen Terminplan steuerst über die ganze Baustelle, wo wirklich dann diese ganzen kleinen Aufgaben eingetragen sind, einzelne Personen zugeordnet sind, einzelne Nachunternehmen zugeordnet sind, die dann auf ihrem Handy, auf ihrem Smartphone sehen können in der Koppler-App und sagen können, habe ich gemacht, habe ich nicht gemacht. Und dann wird quasi anhand dieses Terminplans wird dann auf der Baustelle quasi kommuniziert. Und was wir dann halt abbilden, da diese Sachen, wir haben noch ein kleines Ticketing-System drumherum, um so eine Sachen wie, hier liegt noch Material rum,
Oder
hier liegt
Mängel
noch
oder sowas
irgendwie,
auch.
oder Mängel, genau, diese ganzen Themen, die halt nicht irgendwie klar auf einen Task runterbrechbar sind, aufzunehmen. Und als drittes kannst du halt noch deine Besprechung in Koppler machen. Das
Okay.
heißt, deine Baubesprechung, die du irgendwie einmal die Woche machst oder besser öfter, wenn du wirklich gut unterwegs bist, kannst du dann halt auch dokumentieren, protokollieren und gleich in Koppler abbilden, ne?
Okay.
Um immer wieder quasi diese Synchronisation anhand des Terminplans sicherzustellen. Dass
Okay.
wirklich alle aligned sind, zu sagen, das ist mein Terminplan, den will ich so umsetzen. So bauen wir das Gebäude und nicht gesagt wird, ich mache hier mein Ding, der macht sein Ding und irgendwie alles andere egal. Also quasi eine zentrale Daten- und Kommunikationsgrundlage zu schaffen für den
Okay.
Bau. Und darauf gehend jetzt auch, um es ganz kurz zu ändern, und darauf gehend wird es gerade erst spannend, sage ich mal, das ist gerade, wo wir ungefähr sind. Und wo es jetzt halt natürlich weitergeht, gerade ganz aktiv bei uns, ist diese Daten dann nutzbar zu machen, ne? Weil auf einer Baustelle fallen ganz, ganz viele Daten an. Und sag ich mal, eine Lösung, die einfach nur mehr Daten bereitstellt, hilft erstmal so direkt noch keinem. Da hast du halt vielleicht ein Prozessteam, was sich das auswertet, aber eigentlich wollen wir ja dem Bauleiter seine Arbeit erleichtern, ne? Dass der Bauleiter halt nicht um 7 noch irgendwie abends Sachen zusammenkratzen muss und irgendwie probieren muss, die letzten Sachen einzutragen, sondern dass er da am besten schon zu Hause ist und irgendwie sein Abendessen gerade zu sich nimmt. Und das ist quasi, wo wir dann halt weitergehen und sagen, hey, diese Daten, die ganzen Datenpunkte von all diesen Parteien ermöglichen uns auch Aussagen zu treffen über, wie gut läuft dein Projekt, wo sind deine Schwachpunkte, wo solltest du gegensteuern, was kannst du fürs nächste Projekt lernen, was ja wirklich ein sehr, sehr großes Umdenken ist, weil das ja gerade gar nicht passiert, ne? Also die Excel-Datei verschwindet auf dem SharePoint und keiner guckt die sich mehr an. Und genau das wollen wir halt, sag ich mal, automatisiert da einfach unterstützen. Das heißt, unsere Idee ist es, unsere Promise ist es, wenn du halt 3, 4, 5, 6, 7 Projekte über Cobbler abwickelst, können wir für dich halt erkennen, wo sind Probleme und können dich halt voranbringen und für dich halt die Sachen schneller machen.
Ja, was, und habt ihr dann auch, also ihr habt dann praktisch alle Tasks und habt auch eine Terminplanung, habt ihr dann, sage ich mal, auch so eine Art kritischer Pfad oder ist das dann wirklich so ein Bauablaufplan, der dann, wo dann alles mit drin steckt?
Was wir halt gerade im Prinzip haben, ist, sag ich mal, du hast also unser Terminplan kannst du dir folgt vorstellen, ne? Auf der X-Achse haben wir quasi die Zeitachse, wie es halt in einem Terminplan irgendwie üblich ist. Und bei uns auf der Y-Achse ist eine Lokalisierung. Das heißt, was wir halt nicht wollen, ist diesen typischen MS-Project-Terminplan. Weil da ist ja wirklich das Problem, ne? Man sieht es ja auch in den Baucontainern, der geht halt einmal von der Decke bis zum Fußboden und dann in zwei Spalten. Ne? Und da kannst du, um da einen Überblick zu bekommen, was geht heute ab, wahnsinnig schwer, wahnsinnig schwer. Und wo das ist, ist dann noch viel, viel schwerer. Und was wir halt machen, ist halt, wir haben halt gesagt, okay, hey, das geht doch viel simpler. Im Prinzip auch besonders aus dem Hintergrund, dass wir aus dem Lean-Bereich, aus dem Taktungsbereich kommen, wo du probierst halt deine Baustelle runterzuschneiden und Bereiche zu finden. Sagen wir halt, wir sagen dir, für jeden Bereich kannst du gucken, was geht da gerade ab, wer ist da gerade, wo ist der, welcher ist der Stand, was sind die aktuellen Fotos und was sind die Probleme. Und das ist quasi so das Zentrum, wo du halt quasi einen webbasierten Terminplan hast, den du dir am besten dann quasi an deinen Monitor hängen kannst, sodass du halt nicht den Werkstudenten jeden Tag bitten musst, deinen MS-Project-Plan neu auszudrucken, weil der mal wieder unerwarteterweise sich verschoben hat,
Komisch, ja.
weil Baupläne sich ungefähr dreimal am Tag verschieben.
Ja, okay. Okay, das heißt, ihr teilt dann, sag ich mal, jetzt bei einem Gebäude ist das dann in verschiedene Abschnitte, Geschosse oder was geteilt oder in Gewerke oder wie?
Genau, also es sind oft, was man ganz oft sieht, ist einfach in Geschosse aufgeteilt. Sprich, du hast deinen EG-Bereich, du hast dein erstes OG, zweites OG, drittes OG. Dann kommt es natürlich auf Gebäudegröße ein. Manchmal wird auch gesagt, das halbe erste OG, das halbe zweite OG, das
Klar,
andere
je nach
Hälfte, ne?
Größe, ja.
Dann genau brichst du das irgendwie dann runter auf irgendeine Art und Weise, wie es dir gefällt. Und für diesen Bereich, das kommt ja jetzt ganz stark aus dieser Lean-Geschichte, aus dieser Taktplanung, überlegst du dir dann halt, wie baue ich diesen Bereich? Ja, und das ist ja auch, was du vorhin angesprochen hast, da kriegst du auf einmal Reproduzierbarkeit rein, weil du sagst, natürlich ist ein anderes Geschoss und natürlich ist das eine ein erstes Geschoss und das andere ein zweites Geschoss, aber im Prinzip kommen überall Büroräume rein. Und im Prinzip kann ich da natürlich 7-mal, wenn ich jetzt ein 7-stöckiges Gebäude habe, 7-mal das gleiche bauen. Und was ich dann ja wieder habe, ist, ich habe Wiederholbarkeit, ich kriege Stabilität in meinen Bauprozess rein, ich werde irgendwie besser und merke halt irgendwie, welche Fehler habe ich im ersten Geschoss gemacht. Na, dann vermeide ich den zweiten und kann so im Prozess mich schon verbessern. Und wenn man das dann weiterdenkt, kann ich mich dann über Prozesse, über Projekte verbessern, weil ich sage, hey, wir haben in Magdeburg jetzt gerade 7 oder 7 Geschosse gebaut. Wir bauen quasi das gleiche Gebäude nochmal irgendwie in Berlin. Sieht zwar ein bisschen anders aus, aber im Prinzip ist es wieder ein Bürobau. Und am Ende bleibt die Grundsequenz die gleiche. Am Ende hast du irgendwie, am Anfang musst du den Estrich machen, dann kommt irgendwie Elektro, dann kommt Trockenbau, bla bla bla, du kennst das, ne? Und daraus kannst du halt wahnsinnig viel lernen. Und genau diesen Prozess, wie er so abläuft, kannst du bei uns in Cobbler verfolgen. Und kannst bei uns in Cobbler sehen.
Okay. Ja, das ist spannend. Spannend finde ich auch, was du halt gesagt hast, sag ich mal, aus diesen Daten zu lernen. Ne? Wir hatten es ja eben schon auch von dem Bauleiter, der dann einfach mit 60 halt in Rente geht und halt, sag ich mal, in seinem Leben als Bauleiter diesen Schritt gemacht hat. Aus jeder Baustelle hat er was gelernt, aber irgendwann ist es halt dann wieder rum und So hat aber natürlich auch jeder Bauleiter nur, sag ich mal, der eine baut vielleicht nur Brücken und der andere baut nur Bürogebäude oder sowas. Von daher ist jeder hat halt in seinem Bereich nur Dinge gelernt, während vielleicht ein anderer Bauleiter aber schon ähnliche Fehler gesehen hat, ja, und die kann, weiß aber der andere halt nicht, ne? Und ich denke, das ist einfach ein großer Schritt, den ich auch aus meinen Gesprächen jetzt immer so mitnehme, weil, sag ich mal, viele machen eben wie ihr, sag ich mal, fangen eben das erste Mal an, viele Daten einfach zu erheben und zentral zu speichern. Ne? Also statt dem Excel-Sheet, das halt nie wieder einer anschaut, werden die Daten einfach irgendwo zentral gesammelt. Und also was für mich wirklich ein spannendes Thema einfach ist, ist aus diesen Daten dann wirklich mal zu lernen. Ja? Weil, ich sag mal, man hat dann eben irgendwelche Bauabläufe dann 30, 40 Mal gemacht, ja, und bekommt irgendwie immer irgendeine Rückmeldung. Und wenn man das dann über die Vielzahl auch einfach mal auswerten lässt, sei es über KI, Machine Learning oder sowas, wo man dann vielleicht eben, sag ich mal, Ursachen für Dinge findet, die so einfach nie einem aufgefallen sind, weil die eigentlich immer als sehr einzelne Probleme angesehen wurden, aber vielleicht haben alle die gleiche Ursache, die sich halt erst durch diese Datenmenge dann wirklich herausfinden lassen. Und ich denke, das ist wirklich ein spannendes Thema, wo für mich aber wirklich dann spannend wird, wenn dann viele Daten zusammenkommen. Ja? Also einmal von eurer Seite, sage ich mal, aus dem Prozesssteuerung oder sowas, dann aber vielleicht auch von anderen, die dann irgendwie 3D-Scans von Baustellen machen, wo die wieder irgendwas feststellen. Ja, wenn man das irgendwie am Schluss dann alles zusammen tut und daraus dann wirklich Schlussfolgerungen ziehen kann, das wird, glaube ich, in Zukunft eine sehr, sehr spannende Sache. So das, was Big Data, ne? Also ich meine, Facebook, Google haben mehr oder weniger zufällig angefangen, Daten zu sammeln und können jetzt irrsinnige Sachen damit machen, gute wie schlechte, aber ich denke, so ist es im Bau jetzt auch. Jetzt fangen wir halt viel, viel später an mit Daten sammeln, aber ich denke, wenn man die Daten dann mal hat, kann man wirklich sehr, sehr, sehr viel damit auch anfangen, ja.
Ja, total. Und du hast gerade angesprochen, ne, der 3D-Daten sammeln auf der Baustelle. Da haben wir jetzt zum Beispiel auf einem Projekt, haben wir auch mit einem Startup aus Israel zusammengearbeitet, die quasi das machen. Mhm. Buildouts, vielleicht einfach ein spannendes Startup, finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend, die halt quasi im Bauleiter einfach eine GoPro quasi mal, simpel gesagt, aufsetzen und der läuft halt durchs Gebäude durch und dabei wird halt gerade erkannt, wo ist der und wie ist der Fortschritt. Ne? Die vergleichen das mit dem 3D-Modell und sagen halt, hier ist ein Durchbruch, der nicht sein soll. Und das sind ja wiederum genau die Daten, in dem Testprojekt haben wir halt genau diese Daten einmal komplett integriert. Ja. Das heißt, wir haben quasi anhand eines Tools quasi Daten von Nachunternehmen drin gehabt, von der Bauleitung, automatisiert erstellte Daten von 3D-Modellen und konnten so ein super holistisches Bild auf das ganze Projekt werfen. Ne? Ja. Und dadurch halt natürlich viel, viel genauer sagen, hey, hier ist ein Problem. Weil natürlich sagt der Nachunternehmer, passt, der Bauleiter sagt, passt, aber dann sagt halt vielleicht das 3D-Modell auf einmal, nee, das passt halt nicht, ne? Der Durchbruch, den gibt es da nicht. Ja. Was habt ihr da gemacht?
Genau.
Und das ist halt so cool. Und um nochmal auf deinen Punkt von vorher einzugehen, genau das ist auch, wo du gesagt hast, quasi der 60-jährige Bauleiter, der halt in Rente geht, der halt das Start, die Sachen nicht weitergibt. Genau das ist ja auch das, was wir angehen müssen. Ne? Ja. Weil im Bau, im Gegensatz zum Startup, hast du natürlich eine Transparenzkultur auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich ist das Ziel, so viele Leute wie möglich abzuholen und dein Wissen weiterzugeben und gemeinsam als Team zu lernen. Und das fängt ja in vielen Baukonzernen, nicht alle, aber in vielen gerade erst an, die halt merken, wir haben so viel gelernt über die Zeit, wieso teilen wir das nicht? Und es gibt natürlich viele Vorbilder, die das gemacht haben. Denn Goldbeck hat ganz, ganz viele Sachen, von denen du gesagt hast, ja einfach wahnsinnig gut umgesetzt und auf einmal bauen die eine Gigafactory. Ne? Ja. Also das wird kein anderer Konzern kriegt dann den Zuschlag, weil die es nicht hinkriegen, weil die nicht in dieser Zeit bauen können. Und auf einmal machst du dich super, super interessant.
Ja.
Und gerade das ist halt auch das, wo man, sag ich mal, einem jeden helfen muss. Weil natürlich hat Goldbeck gute Leute, natürlich hat Goldbeck irgendwie auch es einfach gemacht, aber das ist ja nicht, die haben ja keine Sache, die kein anderer so nachmachen kann. Ja. Und da brauchen halt viele noch Hilfe.
Auf jeden
Fall. Und genau da wollen wir unterstützen und gemeinsam halt mit der Branche das halt schaffen.
Ja.
Weil wir halt sehen, dass die es nicht hinbekommen. Noch eine vielleicht lustige Sache auch nochmal zu dem Thema. Wir sind ja also natürlich klar mit vielen Bauunternehmen. Und tatsächlich von unseren Testkunden haben wir wirklich von einem Kunden eine Auswertung bekommen, die wirklich danach über einen Survey ihre Baustelle ausgewertet haben, was gut lief und was schlecht lief mit den Nachunternehmen zusammen. Das war eine Baustelle, wo man sich so denkt, das ist doch ganz normal. Ja. Wir kennen es aus Scrum, du hast halt ein Retro-Meeting am Ende, wo du sagst, was lief gut, was können wir verbessern, was machen wir fürs nächste Bauvorhaben. Und da denkst du halt, wie schafft ihr das, dass ihr das nur einmal macht und trotzdem Geld verdient? Ja. Und dass euch trotzdem so gut geht. Aber das ist halt, fand ich halt sehr, sehr lustig und sehr, sehr spannend, dass das wirklich trotzdem funktioniert. Aber natürlich geht es viel, viel besser und da müssen wir alle gemeinsam hin.
Ja. Ja, super spannend. Jetzt sind wir ja auch schon so ein bisschen in die Zukunft gewandert eigentlich, was so ansteht. Wo siehst du, sag ich mal, jetzt noch große Herausforderungen, die im Bau auf uns zukommen oder vielleicht auf euch speziell?
Ich sehe, das allergrößte Problem sehe ich wirklich dieses Kulturthema im Bau. Das ist für mich so die Challenge. Es gibt viele Probleme, sind wirklich technisch gelöst, ne? Also es gibt ganz, ganz wenige Probleme, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie noch ein Breaker. Aber wenn es dann darum geht, sage ich mal, wirklich gemeinsam zu denken und zu sagen, im Prinzip, wir bauen alle zusammen ein Haus. Und das ist egal, ob du Nachbarn bist, ob du Architekt bist oder ob du Bauleiter bist. Am Ende funktioniert es nur, wenn wir alle funktionieren, wenn wir alle gemeinsam an dieser Baustelle arbeiten. Und das ist größer gedacht auch im Unternehmen. Wir als Unternehmen funktionieren nur, wenn wir alle am gleichen Strang ziehen. Und das ist halt ein Thema, wo es halt auf dem deutschen Markt noch nicht die Lösung gefunden worden ist. Und da gibt es ja coole Ideen, da gibt es ja Mehrparteienverträge, da gibt es ja irgendwie, da gibt es ja super viele Möglichkeiten, wie du quasi verschiedene Parteien allein kannst, dass die das gleiche Ziel haben. Aber in Deutschland hast du halt noch Pauschalverträge, da sagst du 100.000 Euro, mach mal. Und dann macht er halt und am Ende gibt es dann halt Nachträge und dann hast du halt wieder den Spaß. Und am Ende kämpft jeder gegen jeden. Und wenn man diesen Kampf jeder gegen jeden schafft zu beseitigen, um eine Baustelle, dann könnten wir wo ganz anders stehen mittlerweile.
Auf
Dann
jeden
könnten wir
Fall.
vorankommen. Und ohne dieses gemeinsame Denken haben es halt auch technische Lösungen wahnsinnig schwer.
Ja, auf jeden Fall.
Weil quasi gesagt wird, ne, du musst halt quasi immer, natürlich musst du das immer, beide Seiten einbeziehen. Wenn du jetzt aber eine Lösung sagst, wo du sagst, hey, lieber Nachunternehmer, das hilft nur der Bauleitung, aber es wäre trotzdem richtig cool, wenn du das machst, dann haben die kein Interesse dran, weil die haben keinen Vorteil davon. Ne? Du musst halt immer sagen, du musst halt immer beide Seiten einbeziehen.
Auf
Natürlich
jeden Fall.
super, macht natürlich total viel Sinn und wird immer so bleiben. Aber es ist einfach so extrem stark, dass wirklich keiner ein Interesse hat, einen Schritt mehr zu gehen, als er muss. Und wenn sich dieses Mindset da nicht ändert, aber was sich ja gerade auf dem richtigen Weg ist,
Auf jeden Fall.
dann passieren super coole Sachen und die andere große Sache, die ich sehe, ist natürlich BIM. Also BIM finde ich so spannend. Es ist halt überhaupt noch nicht angekommen. Also auch wenn es immer wieder irgendwie gesetzliche Vorgaben gibt und es kommen soll, die Leute drücken sich trotzdem sehr, sehr erfolgreich davor, es zu implementieren. Und gerade auch in Verbindung mit Lean Construction ist BIM wirklich ein Thema, was absolut Mangelware ist. Und wenn wir halt auch mit Experten aus dem Bau reden und gesagt wird, wann kommt das Thema, wann kommt BIM, was denkt ihr? Und da irgendwie gesagt wird, 5 bis 10 Jahre. Dann denkt man immer wieder, oh no, das darf nicht so lange dauern. So, das wird eingesetzt, das wird im angelsächsischen Raum wird das viel eingesetzt. So, die sind da viel, viel weiter. Wie kann das denn sein, dass wir das nicht machen? Und da wird einem ganz schön anders, wenn man das denkt. Und da denke ich, das sind so die Themen, die ich jetzt gerade partout einfach sehe und wo ich sage, da muss ganz, ganz viel passieren. Und da können wir gemeinsam ganz, ganz viel noch machen, um Bauen irgendwie natürlich effizient, auf der anderen Seite natürlich aber auch nachhaltig zu machen
Genau.
und zu gucken, wie schaffen wir es, dass nicht am Ende irgendwie massenweise Material weggekarrt wird, weil es zu viel bestellt ist, wo ja auch wieder BIM eine
Auf jeden
Lösung
Fall.
wäre.
Aber ich denk, das ist ein guter Punkt. Ich denke nämlich gerade, man braucht ja immer so einen Leidensdruck einfach, ne, um sich zu verändern. Und den gibt es in der Baubranche scheinbar nicht so richtig, ne? Also entweder sind die sehr leidensfähig, ich weiß es nicht, oder
Beides, glaube ich,
ja,
beides, glaube
beides,
ich.
ne?
Viel Erfahrung im Leiden.
Genau, ja. Aber ich denke, dass da jetzt eben das erste Mal so von außen halt so ein bisschen dieser Druck kommt, nämlich eben durch die Anforderung einfach, dass wir nachhaltiger werden, dass wir nachhaltiger bauen. Dann kommen jetzt eben auch vielleicht von den Bauherren, kommen vielleicht mal Forderungen, die sagen, ja gut, ich will das Gebäude hier bauen, aber ich würde es gern CO2-neutral bauen. Ne, und dann steht der Planer oder wer auch immer steht dann da so, ja, weiß ich ja nicht. Ne? Und dann fängt dann schon an, wo man dann sagen muss, ja gut, dann müssen wir wohl BIM machen, ne? Und halt uns das überhaupt mal anschauen. Und dann will der aber am Schluss auch, dass das, sage ich mal, eben so ausgeführt wird. Also ich denke, dass da viel auch von Bauherrenseite, also von außen jetzt einfach so ein bisschen ein Druck kommt, weil es einfach mehr und mehr gefordert wird. Und natürlich auch, sage ich mal, intern im Bau natürlich auch jetzt genügend gibt, die von sich aus auch sagen, okay, wir müssen hier nachhaltiger werden und eben auch so Lösungen jetzt dann schon angehen, ne? Ich meine, du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, es gibt halt die kleinen Betriebe, die sagen, nö, wir machen das so, wie wir es immer machen. Und da macht es, glaube ich, auch nicht viel Sinn, die jetzt irgendwie groß überzeugen und überreden zu wollen, da jetzt irgendwas anders zu machen. Aber ich denke, sowas regelt dann der Markt meistens dann irgendwann auch.
Total. Und
Ja.
die andere Sache, die ich da halt noch voll sehe, ist natürlich auch, dass so eine Sachen wie BIM, dass die einfach in ganz, ganz vielen Fällen es für Jetzt sind wir gerade Faden abhanden gekommen. Jetzt geben wir mal kurz eine Sekunde.
Kein Problem.
Ich hatte gerade einen sehr, sehr schönen Gedankengang, den ich noch teilen wollte. Mach du mal weiter, vielleicht
Ja.
kommst du gleich. Aber es ging irgendwas mit BIM, ging mir gerade
Ja,
durch den
wenn es
Kopf,
wieder
sonst unterbreche ich
einfällt,
dich gleich mal.
streust es einfach noch
Ja,
zwischen rein.
ja.
Ja, also bei mir jetzt auch der letzte Punkt wäre noch, wo siehst du jetzt, also jetzt waren wir ja so ein bisschen bei den Problemen und Herausforderungen, wo siehst du noch große Möglichkeiten auch einfach von in Zukunft? Du hast ja schon gesagt, BIM ist spannend und so weiter. Wie siehst du jetzt irgendwie so diese so Robotik und Automatisierung und sowas? Hast du da irgendwie noch so Technologien, sage ich mal, oder so, die jetzt noch im Kommen sind, was du spannend findest?
Ja, ich antworte hier gleich, mir ist es gerade
Ja,
wieder eingekommen,
perfekt.
gerade wieder eingefallen. Gerade dieses Thema BIM ist ja auch eine Sache, die ist von der Idee her super cool, ne? Aber ist wahnsinnig aufwendig in den Prozess zu integrieren, weil du auf einmal eine Rolle schaffst von jemandem, der dieses ganze Modell dauerhaft pflegen muss. Und das ist ja auch nicht so, dass es technisch super simpel ist, ne? Und das Gleiche ist auch, was ich bei viel Software sehe, die rumläuft, ist, die kann ganz, ganz tolle Sachen, aber die ist für den Anwender nicht verständlich. Und da haben wir alle als Baustart, als Bausoftwareentwickler sind wir voll was schuldig, die Software für die Leute einfach zu machen. Ne? Wieso ist WhatsApp cool? Wieso ist Facebook cool? Weil es einfach ist, weil die Leute nicht nachdenken müssen, wenn sie es benutzen. Und natürlich gibt es schon einige Startups, die es richtig machen. Da gibt es wer mir natürlich ganz klar einfällt, ist ein Capmo, die im Prinzip das sehr ähnlich wie Planradar machen, aber einfach viel intuitiver. Und bei denen läuft es. Und bei denen machen es genau richtig. Und genauso müssen alle Startups denken und genauso müssen alle da handeln. Sonst kann man es der Branche auch nicht übel nehmen, wenn die
Auf jeden
jetzt,
Fall.
um mal wieder einen auszuholen gegen meinen Ex-Arbeitgeber, wenn die es alle so wie SAP machen.
Ja.
Ein Wahnsinnstool, was alles kann, was keiner bedienen kann, wo du irgendwie 27 Shortcuts können musst, um mit diesem Tool umzugehen, sondern du musst halt, wenn du willst, dass Leute das auf einer großen Skala nutzen, musst du es einfach machen.
Auf jeden Fall.
Und das sieht man überall.
Und gerade, ich muss jetzt doch noch mal einsteigen, gerade halt um die kleinen Betriebe halt ranzubekommen, die kleinen Handwerksbetriebe. Ne? Ich sag mal jetzt, ich als Bauingenieur, der täglich irgendwie mit FE-Modellen und auch mit sowieso mit 3D-Modellen zu tun hat, für mich ist das relativ einfach jetzt zu sagen, okay, BIM, das bringe ich mir irgendwie noch bei. Ne? Das ist jetzt kein großer Schritt mehr einfach. Während das halt für vielleicht für den Heizungsbauer oder sowas, der eigentlich Word und Excel für sein Angebot und Rechnungen benutzt, aber dann ist auch schon rum. Wenn der jetzt halt auf einmal irgendwie, sag ich mal, lernen muss, wie man irgendwie in einem 3D-Modell Sachen modelliert oder sowas, ist das halt einfach sehr, sehr weit weg. Ne? Und ich denke, da, wie du gesagt hast, muss man einfach dahin kommen, dass das so intuitiv ist, dass man ihnen das einmal zeigt und dann funktioniert das. Ne? Und dann kann sowas funktionieren, auch in der Breite. Ja.
Ja. Um jetzt auf deine vorherige Frage wieder einzugehen, was ich spannend finde im Thema Automatisierung und so auf der Baustelle und Technik, was da auf uns zukommt, ganz klar 3D-Druck, finde ich super geil. Einfach auch, weil ich quasi immer in meinem Studium mich damit auseinandergesetzt habe und wieder auch einen Kurs zu hatten. Und zwar schon damals super spannend, und wenn man sich das jetzt vorstellt, dass du auf Gebäude bauen kannst. Und am Ende, wir müssen, ich weiß nicht, in den Koalitionsverhandlungen fliegen irgendwas von 400.000 Wohnungen rum, die irgendwie gebaut werden müssen. Die schaffen wir so nicht zu
Irgendwie
bauen, ne?
sieben
Und
pro
wir müssen
Tag oder
gucken.
sowas, ja.
Ja, es ist Wahnsinn.
Ja.
Und genau da sind solche Sachen halt Themen, die da einfach wahnsinnig weiterhelfen. Andere Sache, die ich auch persönlich wieder spannend finde, ist, ich weiß nicht, ob du es kennst, Boston Dynamics, Startup, die mit den Roboterhunden, die so super cool sind. Da gibt es ja auch, ich glaube, Zyblin hatte ich es mal gesehen, dass die davon sich mal so einen Hund gebrandet haben. Und da
Okay.
setzt du halt die 3D-Kamera rauf und schickst den halt einfach durchs Gebäude. Ne? Und dann hast du jeden Tag, ne, das ist ja wieder BIM weitergedacht, hast du jeden Tag deinen 3D-Abgleich zwischen BIM und dem, wie es wirklich aussieht.
Genau.
Und kannst so halt reagieren, weil das ist ja nochmal wirklich, du musst dann keine Person haben, die das dediziert macht, sondern das ist einfach so ein Prozess, der nebenbei funktioniert. Der nebenbei
Da
einfach
hatte ich mal
super
mit
ist.
Stuart Max von Scaled Robotics heißen die, auch ein
Ja.
Startup, mit dem habe ich mal gesprochen, die machen auch sowas Ähnliches. Ja, absolut logisch, ne? So einen Roboter durchfahren lassen, habe ich von jedem Tag einen Stand. Super Sache, ja.
Ja. Ja, weil das natürlich, ne? Also natürlich ist das am Ende, sage ich mal, objektiver als der Nachunternehmer das macht. Das ist natürlich bei uns, auf eine gewisse Art und Weise muss ich darauf verlassen werden, dass die Nachunternehmer halbwegs das Richtige angeben. Ne? Natürlich hast du noch die Gegenmöglichkeit und gegenzuchecken, aber wenn der Nachunternehmer dich nerven will, dann kann er dich sehr, sehr doll nerven. So, und so ein Roboter, der sieht halt, ist es da oder ist es nicht da. Ne? Mit dem gibt es keine Diskussion. Und auf einmal bist du, sag ich mal, auf einem Level, wo du halt datengetrieben an deiner Baustelle arbeiten kannst, wo du nicht darauf angewiesen bist, mal zu gucken oder raus und dann sagst du deinem Polier, guck mal bitte nach, ob das jetzt fertig ist, sondern du sagst halt, okay, hier check, ist noch nicht fertig, hier steht es doch, guckst dir an. Das ist der Scan von letzte Nacht oder von vor 3 Stunden. Und das zu machen und dann weitergedacht natürlich auch noch, das große Ganze irgendwie mit einer, diese Webcams, diese ganzen Datenquellen, die auf einer Baustelle rumhängen, irgendwie einzubeziehen, ne? Also was uns da immer wieder einfällt, ist Webcams. Gibt es ja jetzt auch einige Startups, die in den Bereich reingehen und sagen, hey, darauf kann ich Vision Detection machen, kann sagen, das Gebäude ist da oder nicht da, sage ich mal jetzt grob, oder die Wand ist da oder nicht da. Oder kann sagen, es sind so und so viele Leute da, und dann auch weitergedacht wieder Zugangssysteme. Supergeile Datenquelle, um zu sagen, heute
Stimmt,
sind
ja.
7 Trockenbauer da.
Ja.
Ne? Und diese
Ja, klar.
Systeme sind halt, die bauen halt irgendwelche Uraltfirmen hin, die keine APIs zur Verfügung stellen, die nichts, wo du dich anbinden kannst, aber wiederum eine Datenquelle, um sagen zu können, guck mal, am Ende, heute waren 7 Trockenbauer da, die haben 100 Quadratmeter Trockenbauwand gestellt. Das heißt, pro Stunde schaffen die so und so viel Trockenbauwand. Das heißt, ich kann meine Planung anpassen, weil ich weiß auf einmal datengetrieben, wie lange brauche ich für einen Quadratmeter Trockenbauwand, und kann auf einmal wieder wahnsinnig Vorteile machen, weil ich meine Planung da verbessern
Auf
kann.
jeden Fall.
Was du jetzt nicht machst, jetzt ist halt der 60-jährige Bauleiter, der sagt, ich habe schon 50 Gebäude gebaut
Genau, ich
und ich
weiß.
komme in meinem Kopf auf einen Durchschnitt von 1,3.
Ja.
Aber das weiß der Jungbauleiter nicht, und diese
Richtig.
Information findet er nicht. Und das ist so Sachen, wo du sagen kannst, hey, das kann ich dir eigentlich, das kann man eigentlich auch so machen, das kann man jeden. Man kann jeden quasi enablen, dieser Altbauleiter zu werden. Und das auch als Jungbauleiter.
Genau. Und
Und
vielleicht noch einen
genau
Ticken
der gleiche.
besser, weil man nicht nur ein Leben, sondern hunderte, tausende Leben an Erfahrung praktisch dann kumuliert,
Genau.
sozusagen, ja.
Genau. Du kannst das machen, du kannst wieder auch mit Software, ne? Du kannst parallel irgendwie dir angucken, wie verschiedene Szenarien angucken. Wenn Szenario X passiert, wie wirkt sich das auf meinen Terminplan aus? Was für Optionen habe ich? Wie steuere ich gegen? Weil am Ende hast du den Bauleiter, der hat halt sein Repertoire an Erfahrung und sagt A, B oder C, und er sagt halt C. Aber dann hast du die Software, die sagt, okay, 1 bis 1000 haben wir gerade mal durchkalkuliert für dich, mal ganz schnell an irgendwie 100.000 Projekten, die wir schon gemacht haben. Option 937 ist viel, viel besser als alles,
Genau.
was du jemals machen kannst.
Richtig.
Und vielleicht der gute Bauleiter kommt vielleicht in eine ähnliche Richtung.
Genau.
Aber am Ende ist halt natürlich ein System, am Ende des Tages ist es, wenn es wirklich gut funktioniert, in der Idealwelt natürlich besser als der Bauleiter, weil es einfach 100.000 Bauleiter in einem
Genau.
ist.
Genau. Und
Und das
vielleicht
ist ja auch,
erkennt er eben auch Probleme schon vorher, also das System, ne?
genau.
Also so der Bauleiter reagiert ja meistens nur und sagt, okay, hier
Genau.
ist gerade irgendwas schiefgelaufen, wir machen jetzt Variante X, um das wieder auszubügeln. Aber das System ist ja dann vielleicht irgendwann schon so weit und sagt, ah, okay, hier könnte, sage ich mal, mit einer Wahrscheinlichkeit von 97% das und das
Genau.
Problem auftreten. Wenn wir das und das machen, tritt es gar nicht erst auf, ja.
Genau. Ja.
Super spannend auf jeden Fall, ja.
Ja. Also dieses Thema, also die Daten, die einfach da sind, zu ergänzen um weitere Daten und das im Gesamtpaket zu sehen und gesamtheitlich zu nutzen, ist, glaube ich, was, wo die Baustelle noch viel, viel zu tun
Auf
hat
jeden Fall.
und super, super coole Sachen mitmachen kann.
Sehe ich auch als einen Schlüssel zu einer effektiven, effizienten Baustelle. Ja,
Genau.
vielen, vielen Dank. Ich stelle am Schluss immer gerne noch eine Frage, so was du anderen jungen Menschen, ob jetzt Gründer oder vielleicht am Ende vom Studium, Anfang ihrer Karriere stehenden, raten würdest. Bei vielen sage ich immer, was würdest du deinem Jüngeren selbst sagen? Aber du bist ja selbst noch ganz am Anfang. Von daher, aber was wäre sowas, was du, sage ich mal, anderen vielleicht jetzt an deiner Stelle oder vor 2, 3 Jahren, sage ich mal, irgendwie raten würdest?
Ganz, ganz viel ist für mich einfach, probier es aus. So, es ist, also wir leben wirklich also jetzt wieder, um jetzt hier ein bisschen mit Buzzwords um mich zu werfen, irgendwie Fehlerkultur ist in Deutschland sehr wenig ausgeprägt. Und am Ende sind viele Leute, sind dann so, ja, aber das könnte ja schief gehen. Und dann ist halt immer so, es ist scheißegal, ob es schief geht, das interessiert gar keinen. Und wenn es cool läuft, dann läuft es richtig cool. Ne? Am Ende so, ist ja auch wieder, du liest ja nicht über die Founder, die irgendwie gescheitert sind. So, das ist ja nicht so, wo du sagst, oh no, die 100.000, die es nicht geschafft haben, wie schlimm, sondern du liest die 10 Coolen, die es geschafft haben. Und die feierst du. Und es ist ja nicht so, dass du sagst, oh no, der eine, der da mal pleite gegangen ist, so will ich nicht enden. Sondern du sagst halt so, ich möchte wie Elon Musk enden, oder ich möchte wie, weiß ich nicht, in Steve Jobs irgendwie enden. Jetzt Steve Jobs, schlechtes Beispiel, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Und dass man einfach wirklich da ausprobiert, dass man sich wirklich nicht zu schade ist, einfach mal was zu machen. Und einfach mal sagen so, hey, ich gucke mir das an, ich löse das, und da besser rangehen. Eine Sache, die wir noch hätten besser machen können, ist wirklich ganz am Anfang, sich wirklich in dieses Problem eingraben. Wir sind da vielleicht sogar den Schritt zu schnell gegangen, und zu sagen, wir probieren jetzt aus. Ich bereue es nicht, aber ich hätte gesagt, man hätte noch vielleicht mal, ne, für Leute, wir sind ja komplett branchenfremd reingegangen. Ich war noch nie auf einer Baustelle, bis ich mit Koppler angefangen habe. Ne? Das ist wirklich was, also wo ich auch als Kind nicht gesagt hätte, Baustelle ist das, was mich antreibt. Und dass man sich da einfach noch tiefer reinfuchst. Weil für mich hat es wahnsinnig lang gebraucht, dieses Thema Bau wirklich zu durchblicken, weil es einfach so komplex ist. Und da, dass man einfach wirklich sich die Zeit nimmt und sagt so, hey, weiß ich nicht, ich setze mich mal einen Monat auf die Baustelle
Ja,
und ich gehe
ich
mal einen
würde, aber ich würde an
Baukasten
der
und
Stelle sagen, würde ich ja und nein, weil
ja.
es kann nämlich auch dazu führen, dass du dann dir den Bau anguckst und denkst so,
Ja.
ach du meine Güte, was ist da los? Das wird, wenn du dann siehst, wie konservativ und träge da alles funktioniert und keiner will das, dass du
Ja,
dann sagst,
tja.
nee, Freunde, das wird nichts, das lassen wir, ne?
Ja,
Da ist so ein
aber
schmaler Grat, ne? Dem, ja.
total recht, ne?
Ja.
Aber fair, Kernsache, die ich wirklich immer mitgebe, ist, probier's aus. Probier so schnell wie möglich einfach mal auszumachen. Dieses MVP-Denken, und guck mal, ob was kleben bleibt. Und bei
Genau.
uns ist halt was kleben geblieben und deswegen machen wir Koppler und deswegen probieren wir den Bau effizienter zu machen.
Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. War echt sehr, sehr spannend. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne, danke. Danke dir, Moritz.
Mach's gut. Ihr habt tatsächlich die ganze Folge angehört. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt würde ich mich noch riesig drüber freuen, wenn ihr Feedback da lasst und natürlich subscribed, followed und so weiter. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.